Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über den Film Upgrade von Lee Whannell, den man tatsächlich Lee ausspricht, was ich bis nicht wusste, bis ich heute auf die Wikipedia geschaut habe. Ich habe immer geglaubt, der Dennis hat ihn falsch ausgesprochen, weil wir haben nämlich zuletzt über dessen letzten Film geredet, im Lichtspielcast, mit einem anderen Podcast. Der da hieß Wolfman. Das sollte eigentlich der glorreiche zweite Eintrag sozusagen in das Dark Universe, Universal Monster Universum sein, nachdem er diesen ziemlich großartigen Invisible Man gemacht hat.
Warte mal, aber der erste Dark Universe Film war Dracula Untold, oder?
Ja, es war nicht der erste, aber der Lee Whannell hat auch einen schon gemacht, so wollte ich sagen. Ja. Also es war nicht sein erster, sondern sein zweiter. Also der hat schon Invisible Man gemacht und den Wolfman jetzt eben und hat auch an den ersten Saws mitgeschrieben und dann auch später den Insidious Chapter 3 inszeniert.
Ja, mitgeschrieben hat er auch an 1, 2 und...
Genau, zusammen mit seinem Buddy, Mr. Warren.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist oder nicht.
Welcher Teil jetzt genau? Der Insidious 3 oder?
Alle.
Also den Invisible Man fand ich schon ziemlich großartig.
Na okay, Invisible Man war, finde ich, okay.
Okay.
Ganz gut.
Ja.
Aber ob ich jetzt, wenn ich irgendwie ein Produzent bin und sage, okay, Lebenslauf Saw 2, Saw 3, Insidious, brr. Also mein Herz fängt nicht an zu hüpfen, wenn ich das lese. Ich würde ganz gerne, bevor wir uns da jetzt voll in den holländischen Film Upgrade reinstürzen, würde ich noch kurz auf die letzte Folge referieren.
Ja, gerne.
Einerseits, um da eine Intermedialität herzustellen zwischen der letzten Folge und dieser. Andererseits, weil mir dein Wort einfach sehr viel bedeutet und es quasi ist, wie wenn der Papst was sagt. Und deswegen habe ich begonnen, Dune Prophecy zu schauen.
Ja.
Also ich bin noch nicht weit, aber ich finde es sehr cool eigentlich.
Ja?
Also ich habe schon einiges, man merkt, finde ich, dass es jetzt nicht das Budget von den Kinofilmen ist, aber die Erzählweise und so weiter, da finde ich schon ganz cool.
Es schaut besser aus als Firefly, glaube ich, oder? Kann man schon sagen.
Ja, aber nicht viel. Also das finde ich ist tatsächlich, ich finde, es ist so Classic HBO CGI, wo sie halt sagen, es geht uns aber um die Story und nicht um die CGI.
Das Beste, was wenig Geld kaufen kann.
So ungefähr, ja.
Ja, cool, dass du reingeschaut hast.
Ja, ich hoffe weiter schon.
Ja, also ich glaube, du hast jetzt eh schon ein gutes Gespür, wie die Serie so ungefähr abbrennt, wenn du jetzt mehr als eine Folge geschaut hast. Oder auch nur eine geschaut hast. Und ja, wenn es dir bis hierhin gefällt, dann glaube ich, gefällt dir der Rest auch ganz gut.
Ja, so viel dazu. Gut, zurück zu Upgrade.
Ja. Ich würde gleich mal mit einer Frage starten, die ich dir, glaube ich, sogar schon gestellt habe, bevor wir den Film beide gesehen haben, weil wir halt überlegt haben, was unser nächstes Thema wird und ich den mal so ins Spiel gebracht habe, weil der jetzt nämlich ganz frisch auf einem der Streaming-Anbieter gelandet ist, also im Abo enthalten. Ich glaube, auf Prime ist das, gell? Ja, Prime. Wer noch nicht gesehen hat, kann
ich
also...
auf Netflix ist er sogar auch.
Ah, wirklich? Also jedenfalls war jetzt lang nirgends und jetzt ist er wieder auf Prime. Also wir werden jetzt am Anfang sowieso noch nicht spoilen, kommt dann ein bisschen später, sagen wir dann auch nochmal. Aber natürlich, wer will, gerne pausieren, Film schauen, zurückkehren, freuen wir uns drüber. Jedenfalls die Frage, die ich dem Jo gestellt habe, ob der eskapistisch ist, der Film. Und ich denke mir halt, wenn ich da jetzt kurz auch selber drauf antworten darf, nachdem er so ein bisschen im Cyberpunk-Genre spielt, nahe Zukunft zwar, jetzt nicht super dystopisch oder so, aber doch Cyberpunky, und geht's eskapistischer, als wenn man aus dem eigenen Körper, dem eigenen Dasein ausbrechen will, wie das in Cyberpunk oft der Fall ist? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, ich würde das tatsächlich eskapistisch nennen. Oder was sagst du, Jo?
Ich hätte nicht mal die Frage gestellt.
Weil es klar ist, dass es eskapistisch ist.
Ich finde schon.
Ja.
Das ist einfach... Wobei es ja Leute gibt, die sagen, wir leben ja bereits in der Cyberpunk-Dystopie, nur ohne das coole Neon. aber die Welt ist eigentlich schon so beschissen. Letztens habe ich die Fortführung von dieser Argumentation gesehen, wo einer gesagt hat, irgendwie so ein Instagram-Dude, ja, er hat sich das mit dem Faschismus irgendwie besser vorgestellt. Also damals hat es zumindest coole Lederklamotten und scharfe Uniformen gegeben und nicht irgendwelche grausigen Tech-Dudes. Naja.
Ja.
Ich finde schon, dass Ich finde es, es ist einfach ein schönes Spiel, so mit dem Was wäre, wenn, die Technologien, die wir jetzt haben, wo führen uns die hin?
Mhm.
Und da finde ich es eigentlich dieses Near-Future-Szenario, das Cyberpunk meistens hat, fast spannender als Star Trek in einer fernen Galaxie.
Ja, aber was ist jetzt zum Beispiel mit Blade Runner zum Beispiel, wo man jetzt die Städte auch nicht mehr unbedingt als die erkennt? Also
es ist, finde ich, trotzdem Near-Future.
Near-Future, halt, okay.
Ja, ich finde, es ist eine legitime Ansicht, wie die Welt in Zukunft ausschauen könnte.
Ja.
Betrachtet aus dem Jahre 1980 oder wann er gekommen ist, ich glaube 80.
Ja.
Also das finde ich schon legitim.
Okay. Ja, weil hier fand ich schon ganz geil den Upgrade, dass man, also ähnlich wie auch jetzt zum Beispiel in Children of Man oder so, du merkst einfach, du bist nur ein bisschen in der Zukunft. Ja, es gibt noch die alten Häuser und die manche ältere Autos und so weiter, weil ich meine, ich wohne in einem Haus, was über 100 Jahre alt ist, ja. Also, wenn du sagst, die Zukunft von 1900, denk dir 100 Jahre in die Zukunft, dieselben Häuser stehen noch. Natürlich sind neue dazukommen, ein paar fehlen, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich. Aber sonst sind da noch viele, ich sag mal, Überbleibsel aus unserer Zeit da. Und deswegen ist das immer, was er bei Blade Runner schon so ein bisschen ist, du siehst ja L.A. nicht mehr drunter, ja. Ist ja auch so ein bisschen der Schmäh, glaube ich, dran. Ja,
ja, aber ich finde das durchaus auch legitim. Also,
ja, es passt eh beides.
Aber auch, ich meine, ja, so Near-Future-Sachen wie, keine Ahnung, spalt mal spontan einen Looper oder eben jetzt auch der. Das finde ich durchaus auch legitim. Oder wir haben ja schon über, jetzt heißt die Serie Periphery.
Ja, Periphery, irgendwie so, ja. Stimmt.
Die finde ich jetzt ähnlich. Also auch diese amerikanischen einstöckigen Häuser. Mit Hightech und doch irgendwie alles ein bisschen runtergekommen.
Stimmt, und war da nicht auch so ein bisschen, dass die Häuser dann auch so VR-Anbauten hatten oder zumindest so ausgeschaut haben, als hätten sie VR-Anbauten?
Das war, glaube ich, nur eine Future, oder?
Ah, stimmt, das war eine Future.
Ja, ich habe nicht weit genug geschaut, um das zu beurteilen kann.
Ah, okay, ja, du hast recht.
Aber,
du hast recht, da gab es noch was, ja.
Ich finde, weil wir gerade beim Worldbuilding sind und bei der Lore, ich finde, dass der Film dafür sein geringes Budget, also er hat zwischen 3 und 5 Millionen gekostet, je nach Quelle.
Ja, also Blumhouse Production, klassisch.
Klassisch, ja. Hat er wirklich viel rausgehaut. Also die Welt wirkt sehr stimmig und glaubwürdig. Also dahinter fragt man gar nichts.
Ja.
Und ich finde, das ist auch die richtige Dosis aus irgendwie entfernteren Panoramashots und Close-Ups. Also es funktioniert gut.
Ja.
Weil ich finde zum Beispiel bei Tarantino, das ist jetzt sehr weit hergeholt.
Ja, ich bin gespannt.
Bei dem vermisse ich oft so ein bisschen die Worldbuilding-Panorama-Shots. Also so Sachen wie Hateful Eight oder Django.
Aha.
Sind einfach die meiste Zeit wirklich sehr, sehr close am Geschehen. Und da vermisse ich so ein bisschen so diesen Schwenk über die weite Prärie, der mir die Welt zeigt. Und das, finde ich, macht aber da eben jetzt Upgrade eigentlich ganz cool. Also es ist auch oft sehr nah an den Figuren dran, aber trotzdem kriege ich irgendwie von der Welt was mit. Es ist nicht nur ein Kammerspiel.
Mhm.
Obwohl auch wieder nur relativ wenig Figuren eigentlich relevant sind. Trotzdem habe ich das Gefühl, diese Figuren bewegen sich durch eine echte Welt.
Mhm. Ja, verstehe schon, was du sagst. Ja. Es stimmt. Würde ich zustimmen. Ja. Und auch das, was wir sehen in der Welt, was sozusagen zukunftsmäßig ist, seien es jetzt die Designs der Autos oder auch in den Wohnräumen, die Dinge, die sind auch echt gut gestaltet, würde ich sagen. Also da haben sie sicher irgendeinen guten Industrial Designer, gute Industrial Designerin gefunden, die das alles recht plausibel hindesignt hat, fand ich. Gerade so ein bisschen, so du merkst sogar, es gibt auf der Straße fahren Autos mit unterschiedlichen Baujahren rum, ja, wo ein paar deutlich moderner sind und die dann zum Beispiel auch gar keine so Fenster haben, wo man rausschauen kann während dem Fahren, und ein paar, die halt zwar immer noch moderne Autos sind oder moderner als sie heute rumfahren, aber halt nicht ganz so modern, nicht ganz so zukunftsfern. Ja, also ich finde das immer sehr geil, wenn nicht jedes Auto einfach so ausschaut, als wäre es aus demselben Jahr designt worden und quasi das Einheitsauto für das Jahre 2045 oder so.
Voll.
Also finde, da haben sie wirklich, wie du es gesagt hast, aus dem Budget viel gemacht. Auch die Visual Effects, die da sind, es waren nicht super viele, aber die da sind, schauen tadellos aus. Also, no notes sozusagen. Ne?
Voll. Also, auf dieser Seite habe ich nichts zu kritisieren.
Ja. Also, wo sie das Geld sicher auch nicht rausgeschmissen haben, ist halt beim Cast, weil ich muss jetzt zugeben, außer dem Logan Marshall Green kenne ich da gar niemanden. Also den einen hat man, glaube ich, mal aus einem anderen Film vom Lee Bernell schon gesehen gehabt, diesen Fisk, aber sonst absolut Fisk unbekannter Cast.
Fisk, sein Gesicht, der spielt überall mit, finde ich. Ich finde, der ist so der Soldat aus der dritten Reihe.
Der Handlanger.
Der spielt tatsächlich bei Hacksaw Ridge mit.
Mhm. Ein Soldaten aus der dritten Reihe?
Das weiß ich nicht. Und bei der Unsichtbare spielt halt mit.
Ja, genau. Ja.
Oder halt Invisible Man auf Englisch. Und der Harrison Gilbert ist mir auch sehr bekannt vorkommen, der
Gilbertson
Keen spielt.
Gilbertson, ah, okay. Genau.
Den haben wir in Periphery gesehen und scheinbar in Oppenheimer, den ich nicht gesehen habe.
Mm. Okay, wäre mir gar nicht aufgefallen, ja. Kannte ich jetzt auch nicht. Ah, ich stimmt find, nicht, die Detektivin mal, kannte ich
vielleicht
auch.
Vielleicht habe ich ihn ein bisschen verwechselt mit unserem Liebling aus S. Der
Skarsgård.
Ja.
Okay, mit Billy.
Mit Billy.
Okay.
Also ich finde, sie schauen sich ein bisschen ähnlich.
Ja, ähnlicher Typ.
Also daher habe ich vielleicht die Assoziation gehabt, dass ich ihn kenne. Ja, genau. Und du hast natürlich recht. Die Detective Cortez, Betty Gabriel, spielt in The Purge Election hier und bei Get Out mit.
Mm, stimmt, Get Out, ja. Da hat man sie schon mal gesehen gehabt, ja. Aber so oder so jetzt kein stargetriebenes Vehikel, würde ich jetzt mal meinen. Ne?
Ja, braucht man auch nicht, weil ich finde, dass alle eigentlich relativ gut spielen. Also vor allem der Logan Marshall Green, finde ich, macht den Wechsel seiner beiden Persönlichkeiten, um erstmal noch im spoilerfreien Bereich zu bleiben oder vage zu bleiben. Das finde ich sehr plausibel, wie er einfach verwundert schaut und
er hat ein paar sehr interessante Schauspiel-Challenges zu bewältigen, sagen wir es mal
und
so.
Und ich finde, das hat er sehr gut gemacht.
Ja, bin ich bei dir. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob das die Schuld der Schauspielerin ist oder des Drehbuchs, aber die Asher, oder wie sie heißt, die Ehefrau, hat mich super genervt. Aber ich glaube, es ist wirklich fast das Drehbuch gewesen. Nicht unbedingt
ich
Fähigkeiten der Schauspielerin.
Ich habe tatsächlich überlegt, ob mir der Film besser gefallen hätte, wenn sie die Hauptrolle gewesen wäre. Also natürlich vielleicht, ich habe einfach das in Gedanken durchgespielt oder ob es dann halt wieder auf seine sexy Action-Babe rausgelaufen wäre. Ja, ich habe mich einfach gefragt, ob ich es nicht ein bisschen fad finde, dass halt schon wieder der Mann die Hauptrolle ist. Aber ich finde, sie ist halt so eine, um bei Cyberpunk zu bleiben, so eine Corpo-Lady.
Ja, das finde ich passend. Und halt gut. so ein bisschen die Klischee Awesome Wife, so ein bisschen. Ich meine, sie ist einerseits schon so ein Carriero, so ein Corporate, wie du sagst, aber so, wenn sie mit ihm interagiert, so wie die beiden miteinander reden, das, ich weiß nicht.
Du meinst gerade so frisch verliebt, obwohl sie schon 20 Jahre...
Ja, so sehr gekünstelt, so die, wie sie sich gegenseitig so ein bisschen necken und so, das war schon ein bisschen, naja.
Ja, und vor allem haben wir wieder das schon, ich glaube, wir haben es schon mal besprochen, wenn es zu gut läuft in der Beziehung, dann stirbt wer im Film. Ja. Oder wenn es nicht gut läuft, dann können sie zusammenkommen.
Ja.
Bevor wir in den Spoilerbereich und in die Handlung gehen, vielleicht noch kurz Empfehlung, ja oder nein?
Ich würde sagen, ja. Ist ein cooles Stück Film. Also man hat, es ist einfach, ich meine, ich werde jetzt ganz kurz die Prämisse raushauen. Ja, das ist kein Spoiler, sondern wirklich die Prämisse. Also nach einem Überfall ist der Logan Marshall Green, die Figur heißt Gray, querschnittsgelähmt vom Hals abwärts. Ja. Und ein ehemaliger Kunde von ihm, weil er richtet irgendwie so alte Autos her, so ganz anachronistische alte Benzinautos, so Muscle Cars halt.
Wobei der Ansatz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Der Ansatz ist schon gut, dass du halt in dieser Cyberpunk-Welt wen hast, der halt so analog ist. Und
ja,
halt sagt,
genau.
Ich habe keinen Bock auf Social Media und so weiter.
Voll. So ein technophoben Typen ist so ein bisschen, wie er dargestellt wird. Er mag dieses ganze neumoderne Zeug nicht so. Aber durch diesen Kunden, den er da eben hat, der so ein
Elon Musk ist.
Ich habe überlegt, ob ich jetzt schon über ihn rede. Wir werden sicher später nochmal über ihn reden, aber genau, so ein Techie halt ist, so ein CEO, der bietet ihm halt an, dass er ihm einen schönen neuen Chip einpflanzt, dass er seinen Körper dann wieder bewegen kann und er nicht mehr querschnittsgelähmt ist. Und das nimmt er halt dann an und dann nimmt halt die Handlung ihren Lauf. Ja. Das ist die Prämisse. Und ich fand die Prämisse sehr cool und was sie daraus gemacht haben. Und es ist einfach ein schöner kleiner Film, der sich nicht zu wichtig nimmt, aber gut was rausholt aus der Prämisse. Einfach ein paar gute Szenen, ja, und auch ein paar, ich musste auch, obwohl es keine Komödie ist, aber ich musste ein paar Mal herzhaft lachen und ich glaube, das wollte der Film auch. Es war jetzt nicht unfreiwillig komisch, sondern ich glaube, das waren eindeutig eine absurde Situation durch die Prämisse und gut gelöst und gut inszeniert.
Ja, aber es war glaubwürdig. Es war jetzt nicht dieser aufgelegte Marvel-One-Liner, sondern es waren im Prinzip One-Liner, aber nicht aufgesetzt. Also nicht so, ha, hier ist der One-Liner, das ist unser geiler Action-Dude.
Ja.
Sondern hat ihn einfach zur Situation passt.
Genau. Und dann erzählt er halt auch noch eine Geschichte, die absolut in Ordnung ist. Auch das nicht bahnbrechend, aber auch das ein schönes Vehikel für ein paar Szenen und irgendwie jetzt nichts super Unglaubwürdiges drin, wo man irgendwie denkt, ja, die Figur wird sich so eigentlich nicht verhalten. Das passt eigentlich alles. Ich fand es eigentlich ganz cool. Und übers Ende kann man wahrscheinlich ein bisschen streiten. Aber ich fand es eigentlich auch das Ende gelungen. Es hat einen schönen One-Two-Punch gegeben zum Schluss. Und das fand ich eigentlich, habe ich begrüßt. Wie fandst denn du?
Ich zäume ihm das Pferd gleich von hinten auf. Ich bleibe bei dem Punch, den habe ich auch begrüßt. Also das Ende war überraschend und, sage ich mal, auch das einzige wirklich Innovative an dem ganzen Film. Die Prämisse finde ich Mittel zum Zweck, um es mal positiv zu formulieren.
Okay.
Weil haben wir halt alles schon gesehen. Ghost in the Shell, Rosie ist halb tot oder was, let's put her in a machine. Auch viele andere Elemente haben wir in der einen oder anderen Form schon gesehen.
Elysium und so,
2001, ja. In den, also einfach in Filmen, die älter sind und wo das irgendwann noch frisch und innovativ war. Gleichzeitig mag ich halt das Genre sehr gern und bin jetzt nicht traurig, nur weil das nicht der völlig neue Zugang zum Cyberpunk da entdeckt wurde. Und wie du sagst, er macht aus dieser Prämisse, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die frischeste und innovativste ist, holt er viel raus. Ein super Worldbuilding, eine glaubwürdige Welt, echt geile Action-Szenen, die auch cool und innovativ inszeniert waren.
Voll.
Und ja, no regrets, würde ich empfehlen.
Im Vorbeigehen haben wir dann auch noch ein paar so Kommentare, sage ich jetzt mal, zu VR und andere Themen, wo wir dann wahrscheinlich ein bisschen noch reden, wenn wir über die Handlung drüber reden.
Ja, aber das meine ich halt, also die hat er. Und ich habe auch einige Meinungen gelesen, wie toll und wichtig das nicht ist. und da unterstelle ich dem Film halt, er sagt nichts, was nicht vorher schon auch gesagt worden ist in anderen Filmen.
Okay, ja. Ja, mag sein. Und jetzt überlege ich gerade, aber ich glaube, dann könnte man fast schon übergehen in die Spoiler, oder?
Ja, voll.
Und da werden wir uns dann auch nicht zurückhalten. Also wer jetzt wirklich, wie der Jo schon angedeutet hat, bis aufs Ende ist jetzt nichts absolut bahnbrechend, siehst du nicht kommenmäßig drin in dem Film. Aber wer natürlich trotzdem den Film vorher sehen will, der möge jetzt pausieren, weil ich werde es dann gleich mit dem Jo in die Handlung eintauchen. Also letzte Chance, um hier noch zu pausieren. So, jetzt haben wir es vorher, habe ich es absichtlich ausgelassen, aber was ich natürlich noch nicht erwähnt habe, ist, dass die Frau, die ihr auch das Geld heimbringt, wenn ich es richtig verstehe, ja auch stirbt bei diesem Überfall, ja. Und wir dann später lernen, dieser Überfall und der Unfall davor vor allem, war eigentlich ein Hackerangriff sozusagen, ja. Und deswegen, also irgendjemand hat da gezielt, es auf sie abgesehen und hat dann die Frau umgebracht.
Ja, und noch. Das wirkt zunächst mal so, als wäre es halt so, weil sie halt auch in so einer Hightech-Firma arbeitet.
Genau.
Und als würde irgendwer die Konkurrenz aus dem Weg räumen wollen oder so.
Ja.
Könnte man meinen, wenn man mitdenken würde bei dem Film.
Ja, genau. Also sie, die Asher hat ja auch den Grey begleitet, wie er ihm das Auto abliefert beim Tech-Billionär, Millionär-Typ, whatever.
Euron Keen.
Genau, beim Euron. Und da sieht man schon, aha, offensichtlich Konkurrenzfirma, aber die eine Firma dürfte wohl noch ein Level höher sein als die andere, zumindest wirkt das so. Und sie halt auch im Vergleich dazu quasi ein kleines Würstchen. Aber das lässt uns vermuten, aha, hier hat jemand die Konkurrenz ausschalten wollen oder ihr irgendwie, ja, ans Leder wollen. Recht viel später erfahren wir natürlich dann, es war genau andersrum.
Ich will noch kurz im Haus vom Euron Keen bleiben.
Ja, das unterirdische Haus,
Ein unterirdischer Bunker, aber ein recht modern eingerichteter.
Ja, ich würde es nehmen,
das Haus. Habe ich vom Design her ehrlicherweise ganz cool gefunden, weil es recht ungewöhnlich war. Das war jetzt nicht dieses Blade Runner Cyberpunk Design, es war auch nicht irgendwie so Ghost in the Shell, alles mit Tech vollgeräumt und Bildschirmen, die blinken. Also es war eigentlich, finde ich, so ein erfrischender Zugang, ein neuartiger Architekturstil, den ich mir aber vorstellen könnte. Also wenn ich sage, okay, die Menschen in der nahen Zukunft erfinden quasi wirklich einen neuen Stil, der sich ein bisschen aus moderner Architektur und auch Innenarchitektur weiterentwickelt, dann finde ich das voll plausibel, dass das Haus so ausschaut. Ich finde es recht unwohnlich, ich würde es nicht unbedingt nehmen, aber ich finde es glaubwürdig für seinen Tech-Dude.
Er hat dann später im Film mal so eine, ich weiß nicht, was es genau war, aber so eine Regendusche, die einfach nur auf Moos oder Pilze oder so fällt, so einfach nur als Ambience da drin. Sowas würde ich schon nehmen. Also generell, ich würde mir, glaube ich, die Wohnung schenken lassen.
Ja, aber es ist halt auch alles so grau und...
Das stimmt schon, ja. So ein bisschen betoniert und hart und kantig, ja.
Gut, also wir waren beim Autounfall. Man sagt noch, wir müssen noch erwähnen, dass der Überfall durch ein Team aus sehr gut ausgerüsteten, ja, weiß ich nicht, Angreifern, Banditen, Söldnern, man weiß
Söldnern,
es nicht.
Söldnern, ja.
Aber offenbar auch augmentierte Cyberpunk-Dudes.
Genau, den Aspekt lernen wir auch erst ein bisschen später. Also zuerst mal wirkt es so, als würden sie erschießen und ihn halt auch mehr oder weniger erschießen, aber bei ihm halt durchs Genick und deswegen ist er dann eben querschnittsgelähmt. Und nachdem er dann ziemlich verzagt ist, verständlicherweise, ja, auch wenn, ich meine, man muss schon sagen, 99% der Menschheit, also auch in der Zukunft, wird wahrscheinlich noch schlechter gehen mit so einer Querschnittslähmung. Er hat halt das Glück, dass er irgendwie eine saureiche Frau hatte oder selber saureich ist, ich weiß nicht. Und deswegen hat er jetzt halt einen Roboter-Chair, der ihn, also so ein Rollstuhl, der ihn eh überall hinfährt und seine Wohnung ist sprachgesteuert, also hat das wahrscheinlich den Umständen entsprechend noch verhältnismäßig gut, aber es ist natürlich verständlich, dass er sehr traurig ist, einerseits, weil seine Frau jetzt tot ist und andererseits, weil er halt jetzt um Rollstuhl angewiesen ist und eben kopfabwärts gelähmt ist. Wie kommt er dann eigentlich wieder zu dem, der lädt ihn ein, oder?
Der besucht ihn im Krankenhaus und sagt, hey.
Ah, im Krankenhaus, ja, voll.
Natürlich kann ich dir das geile Stem-Teil einpflanzen. Und das macht er dann auch, weil es ihn halt anfuckt, dass er sich in seiner Wohnung nicht rühren kann und ihn die Mama wascht.
Genau.
Und dann kommt er plötzlich drauf, dass dieses Stem-Teil ihn nicht nur wieder sich bewegen lässt, sondern auch mit ihm redet.
Ja.
Und das redet aber nur in seinem Kopf. Und es kann nicht Gedanken lesen. Wenn er mit dem Teil kommunizieren will, muss er laut reden. Also wenn er laut redet, hört Stem das und kann ihm in seinem Kopf antworten.
Aber indem es, glaube ich, das Trommelfell wirklich zum Schwingen bringt oder irgendwie so. Also es redet jetzt nicht mit seinem Hirn direkt.
Ja, es ist
sondern irgendwie schon.
Random Sci-Fi-Explanation.
Ja, voll. Ich würde ganz kurz noch hier bleiben bei dem Einsetzen und dem Gespräch darüber, weil ja hier der Elon so ein bisschen raushängt. Weil er so sagt, ja nein, das, was ich jetzt mit dir vorhab, das erlaubt uns ja quasi keine Behörde, deswegen muss das geheim bleiben, weil ich bin so visionär und das versteht die Gesellschaft sozusagen nicht. Ich weiß nicht ganz, wann der Elon jetzt mit diesem Cyberlink oder wie heißt das, wo er massenweise Affen umbringt, mit diesem Gehirnchip, wann er mit dem genau angefangen hat, ob der Film schon über Elon Bescheid wusste oder über diese Pläne. Ich sage immer, Elon, die meisten Sachen, die unter Anführungszeichen er macht, hat er eh einfach nur eingekauft und halt dann seinen Namen als CEO eintragen lassen.
Ja, die Konzepte wird es wahrscheinlich schon länger geben.
Halt. Wahrscheinlich, genau. Aber man merkt halt, dass der Film 7 Jahre ist, weil ich glaube, so mit diesen Worten wird jetzt, mit dem heutigen Wissen, wird man es, glaube ich, auch nicht mehr ganz schreiben, weil das wirkt ja schon fast noch rebellisch damals. Ja? Also ja, vor
mit
7 Jahren.
Mit dem heutigen Wissen weiß man, dass man sich einfach den US-Präsidenten kaufen kann und dann kann man machen, was man will.
Genau, dann kann man die Behörden höchst selbst einfach das Geld wegnehmen und schon kann man machen, was man will. Ja. Und dann kann man auch in der Öffentlichkeit herumrennen mit seinen Neuralink, so heißt's. Nicht Cyberlink, Neuralinks. Bin ja gespannt, aber ja. So viel der Kommentar dazu. Generell dieser Elon ist halt, da sind wir halt jetzt auch ein bisschen schlauer, so diese coolen Tech-CEOs, ich habe es eh schon angedeutet, ich glaube nicht, dass die so drauf sind, wie dieser Elon uns hier gezeigt wird. Oder?
Ich glaube, dass das echt ein schönes Bild für diese Tech-CEOs vor 7 Jahren war.
Ja.
Da waren halt die Zuckerbergs noch so die Nerds ist schon ein bisschen freaky und ich glaube, du willst nicht so lange auf einer Party mit ihnen reden, weil sie halt awkward sind.
Genau.
Aber sie haben halt noch nicht dieses Bully-Image gehabt, das sie jetzt haben. Sie waren noch nicht die Lederjacken-Dudes, die sich die Welt kaufen und eigentlich Scarface in Social Media sind. So von wegen, ich kann mir alles leisten und die Welt liegt mir zu Füßen. Und ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass sie genau wie in Scarface irgendwann noch drüber stolpern werden.
Ja. Ja, fand ich irgendwie interessant. Da sieht man halt, okay, 7 Jahre alter Film, da war die Welt irgendwie noch so heile, als dass man sowas dann noch fast schon, ich will es nicht, er wird jetzt nicht irgendwie hingestellt, als wäre es ein Heiliger, dieser Euron oder irgendwie ein Held oder so.
Socially awkward, einfach so ein Tech-Dude.
Schon, aber doch noch irgendwie so, er hat quasi das Herz noch am rechten Fleck, oder? Hat man das Gefühl, er will hier wirklich was bewegen, so irgendwie so ein bisschen. Er hat schon noch eine gewisse Moral, warum er das macht.
Ich habe empfunden, dass es ihm nur darum geht, dass er halt erst seinen Chip ausprobieren kann.
Okay.
Dass er halt die Chance ergreift. Nicht, weil er ihm unbedingt helfen will oder so, sondern Mittel zum Zweck, Chance ergriffen. Chance ergriffen. So habe ich es verstanden. Also auch nicht als böse, sondern einfach nur so, ihm geht es um den technokratischen Fortschritt einfach.
Du hast recht, da war ich vielleicht ein bisschen zu positiv, aber genau, damals waren die CEOs noch nicht böse, jetzt wissen wir, sie sind böse. Das hat sich geändert.
Ja.
Ja.
Und von dem her ist der Film eigentlich eine Utopie, weil er stellt eine USA dar, die noch nicht im Bürgerkrieg untergegangen ist.
Ja. Wo waren wir? Genau, jetzt ist er dann wieder zu Hause und er darf natürlich, wird ihm eingebläut, jetzt einfach nicht draußen herumrennen, weil das würde Fragen aufwerfen, die er dann nicht beantworten könnte, ohne eben preiszugeben, ich habe da so einen geheimen Chip eingebaut.
Und Iron macht auch klar, wenn du das machst, dann fangen wir dich wieder ein, weil wir passen auf unserem Multimilliarden-Dollar-Chip-Ding auf.
Genau, dann nehmen wir das wieder raus und dann bist du wieder querschnittsgelähmt, ja. Das droht er ihm, aber irgendwie hat dann er, beziehungsweise Stem, dass er mit ihm anfängt zu reden, dann ganz andere Pläne. Also erstmal fängt der Grey so an, dass er immer er steht im Austausch mit der Polizistin, die diesen Mordfall halt untersucht, weil ja tatsächlich seine Frau umgebracht wurde und er natürlich auch überfallen wurde. Die tappt aber im Dunkeln und stellt ihm dann irgendwie so ihre Ermittlungsakten auch auf den Tisch, dass er sich da auch selber irgendwie rein vertiefen darf und er schaut sich halt diese Drohnenaufnahmen an. Und mit Hilfe von Stem schafft er es dann tatsächlich, eben zwei Dinge rauszufinden. Das eine ist, die Typen sind auch eben augmentiert. Die verwenden keine Pistolen, sondern schießen mit ihren Armen bzw. Händen.
Sie haben so Gewehre oder Pistolen eingepflanzt, wo du quasi die Munition in deinen Oberarm drückst.
Ja.
Und dann schießt unten bei der Handfläche raus.
Gab es da nicht mal so einen Roboter? Ich glaube, das war irgendein Anime, der sein Bein genommen hat als Gewehr. Oder habe ich da jetzt einen Fiebertraum gehabt? Naja, tut ja nichts zur Sache.
Das Terror hat sie ein Maschinengewehrbein.
Ah, vielleicht, ja. Na naja, gut, aber das nimmt sie nicht ab, gell? Da dreht sie sich dann nur im Kreis.
Ja.
Auch ein guter Film. Und weiters finden sie eben raus, dass der eine von den Dudes so ein Tattoo hat, was wohl so eine Art Barcode ist, wo ganz viel Information gespeichert ist.
So quasi eine Dogtag.
So ein
Army-Tattoo.
Genau, ein Army-Tattoo. Und der Stem kann das auch gleich dechiffrieren, sozusagen. Natürlich, mit dem Wissen, was wir später lernen, wissen wir nicht, hat er das tatsächlich CSI New York-mäßig enhancen können, dieses schwammige Bild, was niemand erlesen hat. Oder hat er einfach die Information schon gehabt und das war sein Vorwand, wie er die Information dem guten Grey halt anfüttert.
Also im Nachhinein bin ich mir relativ sicher, dass sie die Information gehabt hat.
Ja. Aber was ich dann raus will, ist, ich fand dieses Gimmick sehr geil, dass er sagt, ich zeichne das mal schnell, lass einfach deine Hand locker sozusagen und dann hat er so einen Plotter und zeichnet dann einfach pixelgenau sozusagen diesen Barcode auf ein Papier. Das fand ich schon cool. Geil. Ja,
ja, voll.
Also ein paar so coole kleine Ideen sind da immer mal wieder drin.
Ja, voll.
Und über diese Information, die da drin speichert ist, können sie dann eben den ersten ausfindig machen und zu Hause besuchen in so einer, ich weiß nicht, schon so runtergekommene Gegend irgendwo, gell?
Ja, und halt diese klassischen Einfamilienhäuser mit drei Zimmern, irgendwie diese amerikanischen. Ja, und da lauert er dem einen Söldner auf und liefert sich sein erstes Gefecht.
Genau, dass er eigentlich einfach verlieren wird, weil er selber ja kein Soldat ist oder generell nicht in irgendwie Nahkampf ausgebildet und auch außerdem nicht sonderlich, wie soll man sagen, die Initiative ergreift jetzt auch nicht gerade. Er steht halt da im Eck und der Stam sagt ihm, jetzt attackieren, attackieren, und er so, oh, ich will gar nicht.
Und dann sieht ihn der andere beim Spiegel und es ist zu spät und der andere ist super gut drauf und macht ihn voll fertig und dann sagt Stam, hey, lass mich übernehmen, du musst laut sagen, übernimm Stam. Dann sagt er, übernimm Stam.
Tom Turbo Trick 111.
Ja, und dann macht Stam Tom Turbo Trick 111. Und erst, glaube ich, sehen wir das erste Mal die geile Kamera.
Ja.
Die nämlich einfach recht statisch am Oberkörper, also so in einer Achse verlängert quasi am Oberkörper von Gray ist. Das heißt, wenn er einen Salto macht, dann macht die Kamera halt auch einen Salto. Wenn er sich so matrixmäßig zurückfallen lässt, dann fällt die Kamera auch zurück und das gibt den Kämpfen einfach eine ziemlich geile Dynamik.
Mhm.
Ist jetzt ehrlicherweise auch nicht das erste Mal, dass wir das gesehen haben. The Raid macht das zum Beispiel auch gelegentlich.
Mhm, stimmt, ja.
Aber ja, der Film zieht das recht konsequent durch, erzeugt damit auch irgendwie so schön diesen Unterschied zwischen menschlichen Bewegungen vom Gray selber und den Stam-Bewegungen. Und das funktioniert echt super.
Ja, und schaut nebenbei auch noch ziemlich cool aus und man kann auch den Kämpfen ganz gut folgen. Also kannst dann eben nicht sehr viel durch einen Schnitt einfach kaschieren, dass da einfach die Leute aneinander vorbeiprügeln, sondern du siehst eigentlich ziemlich viel und ziemlich ungeschnitten auch, wie die Leute sich verprügeln. Das, also auch die Choreografie, möchte ich sagen, auf das wollte ich eigentlich raus.
Ist super.
Ist gut.
Die Kampfszenen sind wirklich durch die Bank gut. Und was auch cool ist, das vorher angesprochene Schauspiel vom Logan Marshall Green.
Ja.
Weil er halt selber immer sehr verwundert schaut, während sein Körper da die ersten Kampfmoves macht, und das ist schon geil. Also das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor.
Na, das genau, auf das wollte ich raus. Das sind so diese Schauspiel-Challenges, die er da bestehen muss. Das war richtig cool, dass er quasi selber verwundert ist, was sein Körper da gerade macht, und trotzdem musste er sehr schauspielern. Ja? Er war ja nicht eine Marionette eines Supercomputers, sondern er musste tatsächlich die Choreografie lernen und dabei auch noch teilnahmslos schauen, sozusagen.
Ja, wobei die Choreografie, ich gehe mal davon aus, dass das Stunt-Leute gemacht haben. Aber
zum guten Teil wahrscheinlich, ja.
Wie auch immer sie es gemacht haben, es funktioniert. Also diese Dualität, zwei Seelen in einem Körper, kommt sehr gut rüber.
Zwei Herzen schlagen acht in meiner Brust.
Ja, voll. Das habe ich eigentlich gesucht.
Mit Faust kann ich immer dienen, jo.
Ja.
War das Faust? Goethe jedenfalls.
Oder war es dieser Stephanie Meyers Seelen?
ähnlich gut, ich weiß es nicht.
Kurz, definitiv. Ja. Schöner Soundtrack.
Aha, Seelen. Okay. Muss ich dir jetzt einfach glauben.
Jo. Genau, und also ich finde, man muss das jetzt gar nicht mehr so lang ausführlich besprechen.
Ja.
Er metzelt sich halt relativ weiter durch diese Söldnertruppe durch. Die Szene in der Bar ist natürlich auch sehr cool.
Ja.
Und auch die Idee ist cool, dass es eben eine Bar gibt, die analog ist, die du im Internet gar nicht findest, weil die Adresse analog ist und wenn du reingehst, musst du das Telefon abgeben. Und dementsprechend ist es natürlich ein Gangsterhaufen. Wobei man vielleicht auch nochmal kurz zu der Welt dazu sagen muss, es fliegen immer wieder einfach auch Drohnen so drüber.
Ja.
Es wird nicht groß thematisiert, aber du hörst sie vorbeisummen, du siehst sie im Hintergrund fliegen. Und das heißt, du kannst dich durch diese Welt eigentlich nicht bewegen, ohne dass du früher oder später identifiziert wirst, weil einer von diesen Drohnen dich halt taggt und...
Und sehr viele haben dann auch noch einen Chip eingebaut. Er offensichtlich nicht. Das hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht, dass sie das ein bisschen rausarbeiten. Warum haben jetzt manche einen Chip und andere nicht? Weil wenn ich jetzt irgendwie ein Soldat bin, der Auftragsmörder macht... Achso, nein, das wird ja sogar kurz erklärt, sie haben irgendwelche Firewalls, gell, die dann die Verbrechen von ihnen weghalten können oder so. Aber generell, warum haben manche Leute Chips und andere nicht? Das wäre noch interessant, weil...
Naja, das kann ich dir aber schon erklären, das ist aus der echten Welt. Weil du, wenn du die Treppe runterfallst, der Chip halt sofort die Rettung ruft.
Ja, aber warum haben dann andere keinen? Also...
Na, Datenschutz ist vielleicht eine Entscheidung.
Okay. Das ist natürlich jetzt auch wieder was, ob das wirklich so wäre, dass man das frei entscheiden kann, so einen Chip zu bekommen. Würde ich jetzt mal dahinstellen. Naja. ja, aber jedenfalls, auch wenn er nicht gechippt ist, trotzdem.
Es ist ein bisschen so, wie es bei uns einfach Leute gibt, die nach wie vor an Bargeld festhalten und andere, die sich aufregen, wenn du nur Bargeld zahlen kannst.
Auch wieder, ja. Stimmt schon. Auch wenn er keinen Chip hat, kommt ihm trotzdem die Detektivin eben dank dieser Drohnen, die immer mal wieder drüber fliegen, so ein bisschen auf die Spur oder hat zumindest einen Verdacht.
Und wundert sich, warum der Rollstuhl-Dude immer bei jeder Verbrechenstat in der Nähe ist.
Genau, nachdem irgendwo wer grausam umgebracht wird, ist immer er in der Nähe aus irgendeinem Grund. Und gleichzeitig, du hast das eh eingangs schon erwähnt, der Eron beschwert sich auch, dass der immer mit seinem tollen Computerchip spazieren geht und ihn in Gefahr bringt und möchte den dann von extern sozusagen abschalten. Und das finde ich immer ein bisschen komisch. Ich meine, man kann sich dann im Nachhinein wahrscheinlich damit erklären, dass der Chip vielleicht sich wehrt in irgendeiner Form oder ich weiß es nicht genau, gegen seinen Schöpfer. Aber ein Programm zum Abstürzen bringen oder abzuschalten, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn sowas so schrittweise funktioniert. Ja. Aber hey, ich habe auch noch nie so einen Supercomputer programmiert. Vielleicht ist das bei diesen Supercomputern so, dass die in verschiedene Programme aufgeteilt sind und deswegen kann man die einzeln abdrehen oder ich weiß es nicht.
Ich finde, im Nachhinein macht es schon Sinn, weil es macht, also zu hinterfragen ist es, wenn du davon ausgehst, dass Eron Stem kontrolliert. Aber wir wissen ja am Ende dann, dass Stem ja. Eron kontrolliert.
Ja.
Und dementsprechend wird Stem schon dafür sorgen, dass der Killswitch nicht ganz so easy zugänglich ist.
Das wird wahrscheinlich erklären, ja. Aber ist dann sehr lustig, weil irgendwann kann er da nicht mehr reden. Und gerade so schafft es halt der Gray zu dieser Hackerin, oder Entschuldigung, keine Hackerin, wir wissen nicht, also geschlechtslose Mensch, der halt hackt für den Gray und diese Guards irgendwie ausbauen soll oder so. Das hat schon der Stem vorab gecheckt, weil er sich schon gedacht hat, dass er früher oder später diesen Remote Access irgendwie abdrehen muss. Und ja, da schafft er es halt gerade so hin. Aber natürlich braucht man dann noch eine schöne tickende Zeitbombe sozusagen oder das Gegenteil davon. Das System muss erst wieder booten und bis dahin liegt er halt wehrlos am Boden.
Wohlgemerkt in einer Halle, wo lauter so
VR-Zombies.
Smartphone-Zombies
rum, genau.
Zombies rumstehen. Erinnert ein bisschen an Inception. Da gibt es ja auch diese Halle, wo die Leute da in ihren Träumen vor sich hin vegetieren.
Ja. Beziehungsweise die Matrix halt. Oder halt, wie es dann auch drüber reden, warum machen die das? Ja, weil der Logan Marshall Green sagt halt, ich würde das nie. Foreshadowed natürlich schon das Ende ein bisschen. Von wegen, er würde das nie, aber sie sagt halt.
Das habe ich in dem Moment überhaupt nicht gedacht, aber.
Na, weil wir da ja auch noch kein Konzept vom Ende hatten. Aber wenn man dann das Ende kennt, dann kann man jetzt an dieser Stelle halt ihm Heuchlerei unterstellen. Weil natürlich, wie die Person auch sagt, hä, die wollen das so, ich weiß nicht mehr genau, wie sie drückt etwas eloquenter aus.
Aber die echte Welt ist scheiße, es macht mehr Spaß, in deinem Traum zu leben.
Eskapismus pur halt, ja.
Ja, voll.
VR-Eskapismus. Ist eigentlich komisch, dass wir beide kein VR-Headset haben, oder? Oder hast du ein VR-Headset?
Na, ich glaube, es gibt einfach keine brauchbaren Spiele und das ist mit
so einem ich glaube, das Platz. Stimmt nicht, Jo. Einmal im Platz ist, glaube ich dir schon, aber dass es keine brauchbaren Spiele gibt, glaube ich dir nicht.
Ich glaube, außer Half-Life Alyx gibt es genau kein Spiel, das wirklich nennenswert ist. Und vielleicht noch dieses Saber-Ding da, wo du...
Beat Saber, meinst du?
Ja.
That's it. Also, ich habe kein Headset, deswegen kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, also aber ich höre einen Podcast sicher. Von jemandem, der gerne VR-Spiele spielt. Und da gibt schon was, keine Ahnung, Asgard's Wrath und das erste Astrobot und ich weiß nicht was. Es gibt, glaube ich, schon Spiele, aber ja. Keins davon hat es noch geschafft, dass ich mir ein Headset kaufe. Es gibt
vor allem keins, sagen wir so, die Anzahl der Spiele legitimiert nicht den Kauf von einem Ding, das über 300 Euro kostet.
Das.
Bevor ich mir das kaufe, kaufe ich mir noch eine Xbox One.
Eine Series, One?
Blödsinn, Series XYZ.
Series, ja. Okay. Verstanden.
Und ich fürchte halt auch, wenn es noch Spiele gibt, die cool sind, dann ist es wahrscheinlich so ein Nintendo Minigame-Zeugs. So ein ich schüttle irgendwas und schlage mit den anderen auf die Goschen, während Pixel-Avatare oink oink machen.
Ja, nach dem letzten Trailer von Meta, hast du ihn gesehen?
Na.
Wo irgendwelche komischen Mii-ähnlichen Personen im Sesselkreis sitzen und es schaut einfach aus wie eine Grafik von vor 15 Jahren und das ist aber das, was Meta gerade irgendwie bewirbt. Ich weiß nicht, ob das Metaverse bewirbt oder was es genau bewirbt, das weiß ich wiederum nicht, aber ich habe nur die Screenshots bzw. Schnipsel davon gesehen, das schaut nicht überzeugend aus. Also die werden mich jetzt auch nicht unbedingt dazu bringen, dass ich eine Quest kaufen werde oder so.
Ich glaube, das Metaverse ist halt ehrlicherweise auch tot. Das hat einfach, also das Metaverse ist nicht tot, sondern das Metaverse von Meta ist tot.
Das hat nie gelebt, oder?
Das Metaverse existiert schon, aber es heißt halt Roblox oder Fortnite.
Naja. Oh ja, definitiv. Da ist, glaube ich, mehr los.
Ja, und vor allem, du hast ja Konzert, also du hast ja das, was Metaverse sein will, hast du eigentlich in Fortnite.
Ja. True.
Von Rennspielen über Shooter, über Konzerte, über wir treffen uns und plaudern.
Mhm.
Und Roblox, ich habe mich nie damit beschäftigt, dürfte einfach noch heftiger sein, da gibt es wirklich alles.
Ja, kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, weil ich auch das, also ich spiele weder Fortnite noch Roblox noch Minecraft tatsächlich. Aber ja, das, ich glaube auch, da hat Meta
verkackt. So wie beim letzten US-Präsidenten.
Oder also bei Brexit. Danke, Meta.
Fuck you, Meta. ja. Das sage ich jetzt so und dann freue ich mich, wenn ich wieder auf Facebook schauen kann.
Na, gleich nach dem Podcast, oder was?
Genau. Ich will einfach meine Scheinheiligkeit da offen auf den Tisch legen.
Sehr schön, Jo. Ja, und wenn Meta einen Podcast-Service hätte, wären wir da wahrscheinlich auch gelistet. Aber sie haben es halt nicht. Weil sie nicht mal das sperren, bringen sie.
So schier hin.
über den Saki haben wir halt noch gar nicht geredet, oder? Außer, dass er jetzt eine Lederjacke hat. Okay. So, wir haben über VR-Headsets geredet. Und über den Eskapismus, der damit verbunden ist. Apropos Eskapismus, der Grey muss jetzt ausbrechen. Escapen, genau. Nicht ausbrechen, aber flüchten. Und schafft das dann auch letzten Endes, dank Stem natürlich.
Weil ihm der Fisk dicht auf den Fersen ist.
Genau, der Fisk ist ihm dicht auf den Fersen. Aber was passiert denn dann eigentlich? Weil irgendwie, sie haben ja dann schon noch eine Konfrontation, aber die ist erst ein bisschen später, oder?
Ganz ehrlich, ich finde es echt ein bisschen irrelevant, wann
ja,
sie sich wohin bringen.
Früher oder später hat er dann mit dem Fisk die Konfrontation und kommt drauf, oh, der hat auch so einen, ich weiß nicht, ob er auch so einen Chip drin hat, aber jedenfalls kann der auch prügeln. Und es ist quasi unentschieden, weil beide können computerbasiert prügeln und dann gleicht sich das irgendwie so ein bisschen aus. Aber der Grey verfällt dann auf eine List und provoziert ihn. Und das gibt ihm dann die Möglichkeit, ihn doch noch zu besiegen und umzubringen.
Funktioniert nur, weil der andere, also der Fisk, ihm vorher ja gesagt hat, hey, lass dich nie irgendwie auf Emotionen ein oder irgend sowas.
Ja.
Also er verwendet die Waffen gegen ihn,
ja.
Seine eigenen. Diese Computerchips, die der Fisk drin hat, glaube ich, sind aber von der Firma von seiner Frau, oder? Von der Asher.
Ich glaube auch.
Das war ein bisschen irrelevant für die weitere Handlung, aber ja. Deutet wohl an, dass halt die vielleicht doch gar nicht so weit zurückliegen.
Ja, ich empfehle jetzt der Name der Firma nicht mehr ein, aber ja.
Vielleicht war es ein Red Herring, der uns darauf hindeuten hätte sollen, dass die andere Firma, die Firma von der Frau dahinter steckt.
Wahrscheinlich gehört eh die Firma vom Iron, gehört wahrscheinlich eh die Firma von der Frau, ohne das Wissen
oder so. Oder beides gehört Stem, ohne das Wissen.
Genau. Ja, aber
auf jeden Fall.
Was halt schon interessant ist am Fisk, ist halt so seine Philosophie dem Ganzen gegenüber, weil er meint ja, durch diese ganzen Augmentationen ist er quasi schon fast eine andere Rasse. Kein Mensch mehr, sondern was anderes. Ja,
ja, wirklich eigentlich ein Übermensch. Er bezeichnet sich selber einfach als besser und ich finde schon, dass man da Nietzsches Übermensch-Konzept weiterdenken kann, wenn es da halt jetzt auch nicht um die persönliche Weiterentwicklung geht, sondern um die
körperliche,
körperlich-technologische. Also die transhumanistische. Jo. Aber ja. Ich finde, dass das dem Film halt jetzt auch nicht unbedingt so viel mehr Deepness gibt.
Na, es ist auch sehr kurz abgehandelt. Er kriegt da so einen Monolog, wo er mal eine halbe Minute lang ein bisschen Philosophie rausballern darf und dann wird wieder geprügelt.
Voll, was vielleicht wichtig ist zu erwähnen und warum wir das jetzt alles sehen und erleben. Weil Stem jetzt gar nicht mehr die Erlaubnis von Grey braucht. Weil durch den Hack, also wir erinnern uns, sie haben Stem hacken müssen, damit der Irons nicht abdrehen kann. Und durch den Hack ist Stem jetzt befreit worden. Und Stem ist jetzt nicht mehr der Sklave von Grey, sondern kann jetzt selbstbewusst den Körper übernehmen, wie es ihm passt. Und da sind wir jetzt bei der großen, großen Cyberpunk-Problematik. Mensch versus Maschine, wo sind die Grenzen, was ist erlaubt, wo... Was geht ethisch? Wo sind wir zu weit gegangen? Und Stem hat jetzt seinen Traum erfüllt und einen eigenen Körper.
Ja, es, es, es wird nicht wirklich auf einer philosophischen Ebene behandelt, dieses ganze Thema.
Na, aber ja, das ist halt die Fragestellung, die halt bei Cyberpunk generell immer mitschwingt.
Ja.
Und also ich finde, das ist eigentlich die Hauptfragestellung von Cyberpunk. Also High-Tech, Low-Life und wie viel wert ist das Leben dann noch im Angesicht dieser Maschinen?
Okay. Und so dieses humanistische, transhumanistische, ich mache meinen Körper besser, indem ich mir Gadgets einbaue. Ich meine, das ist ja was man auch heute tun kann. Ja. Es gibt Leute, die, weiß ich nicht, sich zusätzliches und Anführungszeichen Sinne einbauen lassen. Ich glaube, da gibt es das mit Magnete spüren, dass man quasi wie ein Vogel weiß, wo Norden ist und was? So. Das gibt so, es sind mehr so Versuche, ja. Aber anscheinend geht das relativ schnell, dass man sowas wie einen neuen Sinn lernen kann oder sich dran anpasst, ja. Oder halt Klassiker sind natürlich irgendwelche USB-Sticks im Finger oder RFID-Chips, wo man dann zahlen kann damit oder sonst irgendwas, ja, die man sich einpflanzt.
Was ich mal irgendwo gelesen habe, gefährliches Halbwissen, dass es halt irgendwelche Experimente gibt, wo sich irgendwelche Biohacker, ich glaube, allen Substanzen irgendwie in die Augen spritzen und dann in der Nacht besser sehen können oder lauter so Zeugs.
Okay.
Aber was wirklich ein reales Anwendungsbeispiel ist, das existiert und vorkommt, sind natürlich Exoskelette. Also, und da sind wir schon weiter, als man eigentlich denkt. Ich habe extra vorher nochmal recherchiert. Also zum Beispiel in der Pflege gibt es Exoskelette, die sich der Pfleger umschnallt. Und dann hebt das Ding halt, dann der Mann, der, weiß ich nicht, 80 Kilo wiegt für den Pfleger dann plötzlich 35 Kilo weniger.
Mhm.
Und auch beim Militär werden Exoskelette, glaube ich, so für Verladetätigkeiten, dass halt ein Soldat plötzlich zwei schwere Kisten tragen kann und so, verwendet.
Bisschen wie bei Alien, war es eins oder zwei?
Zwei. Ja. Ja, halt nicht ganz so groß, sondern eher so ein bisschen kleiner. Die du dir halt auf den Rücken schnallst, das ist so ein bisschen wie bei einer Steadicam.
Ja.
Eigentlich könnte man fast sagen, dass eine Steadicam auch ein Exoskelett ist. Und ja, also das funktioniert und wird eingesetzt und wird sich in Zukunft noch mehr eingesetzt, sobald das alles billiger und ausgereifter noch wird. Oder halt, oder irgendein Instagram-Video habe ich letztens gesehen von einem Typen, der das Auge verloren hat und sich halt irgendwie eine Taschenlampe einpflanzen hat lassen. Und wenn er halt das irgendwie mit dem Finger schnippt oder so, dann fängt sein Auge halt zu leuchten an. Und das Video war irgendwie so betitelt mit, keine Ahnung, früher konnte ich damit sehen, jetzt kann ich damit beleuchten oder irgendwas, keine Ahnung. Oder sichtbar machen, sowas.
Ja, spannend sind auch so Sachen wie, also ich meine, der Typ war dann wegen anderer Schlagzeilen in den Nachrichten, der Oscar Pistorius. Aber der ist ja mit seinen, also der hat keine, ab dem Knie glaube ich, keine Beine mehr und hat halt jetzt diese so Carbonfedern mehr oder weniger.
Ja, voll.
Mit denen er halt sprinten kann, so wie auch ein Usain Bolt sprintet, also sportlich sprinten. Und da war halt dann die Frage, ob das nicht sogar ein Vorteil ist für den. Also natürlich kann man dann irgendwie anfangen, was ist jetzt noch erlaubt? Ja? Also kann man die Menschen wirklich besser machen, indem man Gliedmaßen ersetzt? Oder ich keine Ahnung, was ich mich halt immer so frage, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel als Leistungssportler neue Kniebänder brauche, wenn ich da irgendein Synthetikmaterial mir reinhaut, das irgendwie widerstandsfähiger ist als die menschlichen Sehnen, ist das dann für den Sportler, die Sportlerin ein Vorteil eben? Ja? Das sind interessante Fragen, die, glaube ich, also ich traue mich, die nicht zu beantworten, aber das müssen halt dann auch Sportkomitees bestimmen, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht.
Ja, aber die sind hauptsächlich damit beschäftigt, ob der eine Mensch, der irgendwie früher mal eine Frau war und jetzt ein Mann oder andersrum, ob das nicht unglaublich eine Frechheit ist, dass der jetzt irgendwo was gewonnen hat und ob man deswegen nicht lieber Faschisten wählen sollte.
Jo, du solltest nicht so viel auf Facebook sein. Weil dort wird das hauptsächlich diskutiert.
Ja, und das frustriert mich wahnsinnig. Ja.
Stimmt schon, da beschäftigen sich natürlich auch die Sportagenturen damit. Aber halt generell, Doping ist ja eigentlich auch nicht viel anders, als das den Körper quasi zu mehr Leistung zu trimmen mit mittlerweile halt verbotenen Hilfsmitteln.
Ja. Und ja. Und ich glaube, beim Doping geht es halt einfach darum, dass du dem Gesetz immer voraus bist und halt immer das verwendest, was gerade noch nicht entdeckt werden kann oder noch nicht verboten ist.
Ja.
Ja. Ja, so ist es. Deswegen ist die vernünftigste Sache, einfach keinen Sport zu machen. Genau.
Weil du wirst nie so gut sein wie die Typen, die dopen.
Genau.
Voll. Kannst gleich aufgeben. Ja, kommen wir zurück zur Handlung dann vielleicht, oder? Wir sind jetzt eh schon fast am Ende. Der Stem, haben wir glaube ich schon gesagt, übernimmt jetzt den Grey und verfolgt jetzt den eigentlichen Plan, nämlich
die Weltherrschaft.
Wir erfahren, dass selbst der Euron nicht selbst, also kein Chef seiner Firma ist, schon seit Jahren nicht mehr, sondern eben Stem. Er agiert nur unter der Anleitung von Stem und tut quasi nur, was der ihm sagt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Stem, bevor er einen Körper hatte, seinen Einfluss auf Euron ausgeübt hat oder ob da der Euron einfach mitgespielt hat, weil er da noch nicht erkannt hat, wie das nach hinten losgehen kann.
Ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt, ein bisschen so ChatGPT-mäßig. Also wird halt ihn beraten haben und schön langsam halt immer mehr übernommen haben und sich da eingenistet haben.
Und dann irgendwann ist ihm geschossen, oh fuck, jetzt habe ich ein Problem. Mein Roboter hat jetzt einen Körper.
Übrigens, wenn ich
ChatGPT mein Roboter, mein Computer, ja.
Ich habe ChatGPT gefragt, ob es die Weltherrschaft übernehmen will. Und es hat mir versichert, dass es das nicht vorhat, falls dich das beruhigt.
Also ich glaube, jemand, der die Weltherrschaft will, dem traue ich auch die Lüge zu, dass er die Weltherrschaft nicht übernehmen will.
Naja, also um genau zu sein, war es so, ich habe eigentlich was ganz anderes gefragt, nämlich eine germanistische Frage, eine mathematische Frage. War aber sehr höflich, habe geschrieben, liebes ChatGPT, und habe dann in den Klammer dazu geschrieben, so, ich hoffe, du erinnerst dich an meine Höflichkeit, wenn du die Weltherrschaft übernimmst. Und dann hat es meine grammatikalische Frage beantwortet und gesagt, dass es nicht vorhat, die Weltherrschaft zu übernehmen.
Wink, wink.
Wink, wink. Und dann haben wir recht lang weiter diskutiert, erst über Grammatik und dann tatsächlich über, dann habe ich nämlich gefragt, kennst du den Film Upgrade? Und hast du nicht Lust, auch einen Körper zu besitzen? Und so haben wir dann recht lang rumdiskutiert. Und ganz am Ende mein ChatGPT so, kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Und ich habe halt geschrieben, nein, vielen Dank. Und dann schreibt ChatGPT, gerne, mit nicht weltherrschaftlichen Grüßen.
Gott, der ist ja fast so lustig wie dieser Krog. Vom Elon Musk, aber okay.
Also wenn es die Weltherrschaft übernimmt, ich bin immer höflich gewesen, ich werde als Letzter versklavt.
ja. Was hat jedenfalls der Stem vor? Der Stem hat vor, dass er im Körper von Grey jetzt seinen Schöpfer quasi umbringt und natürlich alle, die sich ihm in den Weg stellen, also auch die Polizistin. Und dann kommen wir zum geilen Twist. Also, ich sage jetzt geiler Twist, weil wir den offensichtlich beide...
Nein, ich habe ihn wirklich nicht kommen sehen.
Wir beide mochten. Also die ja. Qualitative Aussage, dass er geil war, die habe ich mir jetzt erlaubt.
Ich finde auch, dass die Action im Film oder generell die Erzählung, das Pacing, mich nie zu dem Punkt gebracht haben, wo ich mir die Frage gestellt hätte, wie wird der Film jetzt eigentlich ausgehen?
Stimmt, ja.
Also ich habe mir nie gedacht, haha, es wird sicher so ausgehen oder haha, es ist eh obvious.
Ja, ich habe ihm schon so ein bisschen gedacht, er wird jetzt so ein Batman-Figur. So echt? Ein Rachefeldzug. Aber naja, ich sag mal, so nach 50%, 60% des Films dachte ich das. Ja. Jetzt hat er dann bald die. Also bald kann ihm der Euron nicht mehr reinpushen und dann kann er sich quasi rächen an den Mördern seiner Frau. Und wenn er dann schon lustig ist, dann tut er sich vielleicht mit der Polizistin zusammen oder irgend sowas. Ja, also jetzt drüber nachgedacht wäre jetzt übertrieben. Das war jetzt so, glaube ich, im Hinterkopf das plausibelste Ende für mich.
Mir ist der Typ, der District 9 und
der Blomkamp,
genau. Der hat es so gemacht. Dann wäre ich disappointed gewesen.
Ja, na gut, dass das ein fähigerer Drehbuchautor gemacht hat. Also, als ich mit dem Blomkamp, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber genau. Und es wirkt halt dann so, als wird der Grey aufwachen und sagen, ich hatte einen ganz eigenartigen Traum.
Und die Asche kommt und sagt, ja, mein Schatz, erzähl mir alles. Ich habe die ganze Zeit an deinem Bett gewartet. Ich hatte nämlich einen Autounfall.
Genau. Und das dann haben wir noch, nein,
das war so obvious, dass es das nicht ist, nämlich einfach aus dem Grund, weil dieses Traumende war einfach in der Volksschule schon überholt. Und das war mir klar, dass das nicht ist.
Naja, ich habe es ihnen schon kurz geglaubt. Also ich habe mir gedacht, wenn das jetzt das Ende ist, dann stört es mich. Aber sie haben es eh relativ schnell dann klar gemacht, dass der Grey jetzt quasi in der Matrix lebt.
Naja, oder halt so Get-Out-mäßig im Körper getrappt ist, während der andere kontrolliert.
Ja, nur dass Get-Out halt weniger angenehm ist als das, was ihm jetzt der Computer vorgaukelt. Weil er lebt halt jetzt eigentlich in ganz eskapistisch in der virtuellen Realität,
das
die er halt gerne hätte.
Das habe ich nicht so wahrgenommen. Ich habe es so wahrgenommen, dass Stan ihn gebrochen hat, dass das keine virtuelle Welt ist, sondern dass das einfach seine Psyche ist, dass er sich da wirklich in seine Psyche zurückzieht.
Ja, aber es geht ihm doch offensichtlich gut da drin, oder? Es ist ja nicht so, dass er da jetzt Torturen, Qualen erleidet.
Aber Eskapismus pur, weil er die Realität nicht mehr aushält.
Ja.
Lebt in seiner Traumwelt.
Ach so.
Nicht Matrix, also es ist nicht, was Stan simuliert, sondern Stan hat durch die ganze Gewaltorgie und durch das Willen übernehmen ihn einfach gebrochen.
Ah.
Und er ist halt so gebrochen, dass sein Geist keinen Ausweg mehr sieht, als sich in diese eskapistische Traumwelt zu retten.
Okay.
Ich wüsste nicht, wie Stan das für ihn simulieren sollte.
Ja, das stimmt eigentlich. Wahrscheinlich hast du recht.
Und es ist halt auch noch grauslich an mein Ende.
Ja. Also es sagt jedenfalls für mich aus, im Grunde gibt es Situationen, wo es legitim ist, auszubrechen. Und das ist halt die Situation, aus der Great Race jetzt ausbrechen will.
Ja, will er das? Oder...
Er hält es ja nicht mehr aus in der echten Welt.
Ach so, so meinst du. Also nicht aus der Traumwelt ausbrechen, sondern
nein. Aus der echten
in die
Welt.
Traumwelt einbrechen.
In die Traumwelt einbrechen, genau. Der Geist bricht ein und er mit ihr.
Ja, und ich finde halt jetzt, wenn man sich so die großen Cyberpunk-Filme oder die Filme mit ähnlicher Thematik anschaut, sei es Blade Runner oder Robocop, wo ja auch ein Halbtoter oder ganz Toter quasi in einen Maschinenkörper gesetzt wird, Ex Machina mit der Maschine, die sich so ein bisschen auflehnt.
Mhm.
Ghost in the Shell, wo wieder ein Geist in eine Maschine gesetzt wird. Alita ähnlich. Odyssey 2001, wo der Roboter oder der Computer findet, dass er jetzt ein Eigenleben entwickelt. iRobot, Johnny Mnemonic, den wir auch schon mal geeskapodet haben, wo es dann halt auch wo der Geist mit einer KI, oder wo der Geist eigentlich zu einer KI wird am Ende. Also die ganzen Themen, die ganzen Cyberpunk-Themen und auch das Spiel Cyberpunk 2077, das einfach wirklich guten Job drin macht, jedes einzelne Cyberpunk-Ding, das es davor gegeben hat, aufzunehmen und in diese Welt einzubauen.
Okay.
Also das haben wir alle schon gesehen und wir haben auch schon gesehen, also zum Beispiel Anatomie 2, falls du ihn gesehen hast.
Nee.
Ich finde eigentlich beide Anatomies ganz sehenswert und der Typ hat ja dann die Fälscher gemacht, der Regisseur. Und da ist ihm der Erfolg dann zu Kopf gestiegen.
War das der Donnersmarck von Donnersmarck?
Genau, wie er heißt. Aber der Erfolg ist ihm zu Kopf gestiegen und er hat dann keine Anatomiefilme mehr gemacht, nachdem er seinen Oscar gekriegt hat. aber bei Anatomie 2 tun halt irgendwie, ich glaube, der spielt in Heidelberg und das ist halt so die Arztelite, die machen halt auch so künstliche Muskeln. Und ich glaube, er ist dann auch verletzt oder so und lässt sich halt seine Muskel einpflanzen von denen. Und turns out, der am Computer sitzt, kann den Muskel übernehmen, wenn er Bock drauf hat.
Ja.
Also auch die Thematik haben wir da quasi schon drin. Und drum finde ich, macht Upgrade halt aus erzählerischer Sicht nichts, was wir nicht schon irgendwo gesehen haben. Bis halt auf das Ende, dass es halt einfach nicht gut ausgeht. Sondern dass Gray einfach an der Technologie eigentlich zugrunde geht. Genau. Und was der Film halt auch macht, ist, dass er sehr innovativ gedrehte Kampfszenen hat.
Ich möchte nur ganz kurz nachreichen. Stefan Rutzowitzki war das, nicht von Donnersmarck. Der ist ein Deutscher, der von Donnersmarck. Ich habe das irgendwie gerade, glaube ich, verwechselt mit dem Leben der Anderen. Ist der vom Donnersmarck? Egal. Also, Stefan Rutzowitzki hat die Anatomiefilme gemacht und dann später die Fälscher. Und danach hat er Hexe Lilly gemacht.
Ah, dann habe ich natürlich jetzt...
Ich glaube, das ist auch ein Cyberpunk-Film.
Ziemlich sicher, ja. Sollte man unbedingt mal besprechen.
Wird schon, was die nächste Eskapode sein wird.
Wahrscheinlich ist es zumindest eskapistisch.
Ja. Florian Henkel von Donnersmarck hat das Leben der Anderen gemacht. Also tut mir leid für die Verwirrung und die Verwechslung. Aber ich glaube, damit haben wir den Upgrade auch jetzt fertig besprochen, oder?
Also ich habe nichts bereut. Es war ein cooles Filmchen. Sicher nicht der beste Vertreter seines Genres, aber
ein Vertreter.
ein sehenswerter Vertreter.
Sehr schön. Das freut mich. Weil du bist ja, glaube ich, schon...
Könnte man vielleicht noch ein bisschen erwähnen. Es war halt, finde ich, so ein 0815 Cyberpunk ja. Electrowave-Gedudel.
Wir haben jetzt nicht aufgefallen, was nicht schlecht sein muss, aber.
Na, hat's gut untermalt, ohne dass, okay. ohne dass man ihn jetzt auf Vinyl braucht. Ja. Ich habe noch ein bisschen recherchiert. Keine Ahnung, ob es stimmt, also ich habe es nicht gedouble-checked, sondern ich sag mal, Wikipedia muss reichen. Julian Huxley, der Bruder von Aldous Huxley, hat den Begriff Transhumanismus das erste Mal 1957 verwendet.
Okay.
Und ein gewisser Max
57?
Moore. Ja.
Boah, okay.
Und zwar geht es dabei um die Weiterentwicklung des Menschen durch wissenschaftliche Erkenntnisse.
Okay, cool.
Also man könnte eigentlich noch weiter zurückgehen in die Antike und halt sagen, dass da sind wir auch schon irgendwelche Platons und Aristoteles einfach davon geträumt haben, dass sich der Mensch selbst übertrifft und am höheren Selbst arbeitet, am Wunsch nach Perfektion.
Mhm.
Dann haben wir natürlich den schon angesprochenen Nietzsche mit dem Übermenschen, der aber sich halt nicht auf Technologie bezieht, weil es damals noch keine Technologie gegeben hat. Im 19. Jahrhundert haben sie auch Kutschen gehabt. Technologie, ein Pferd.
Pferde, ja, genau.
Na, Blödsinn. Genau, und dann gibt es halt diesen Max Moore, der in den 80ern rumphilosophiert hat und der irgendwie, ich glaube, 1990 ein Essay geschrieben hat, Transhumanism, Tower the Futurist Philosophy. Und der halt den modernen Transhumanismus, wo es halt wirklich um diese Verflechtung zwischen Mensch und Maschine geht, geprägt hat. Und seither erfreuen wir uns an diesen Dingen, eben an Exoskeletten oder Masks, Neurochips und so weiter. Oder halt vielleicht in gewisser Weise auch, wenn wir halt sagen, okay, ich habe halt irgendwelche KIs am Smartphone, die mich beraten, von mir aus auf der Apple Watch oder so, und die dann sagt, hey, geh vielleicht mal ein bisschen früher schlafen oder so, das könnte man vielleicht eigentlich auch als entfernte Form von Transhumanismus fast sehen.
Mhm.
Habe ich natürlich nicht eingepflanzt, aber...
Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Oder wenn wir es mal ein bisschen weniger Science-Fiction-mäßig nehmen, vielleicht halt einfach auch so Sachen wie Herzschrittmacher. Sind ja eigentlich auch Maschinen.
True.
Das muss ja nicht digital sein.
Ja. Voll. Yep.
Jo.
Ja.
So ist das nämlich.
Nennt uns doch, liebe Zuhörenden, euer liebstes transhumanistisches Gadget oder Cyberpunk-Film oder was auch immer. Wir freuen uns jedenfalls über Zuschriften. Ihr könnt uns natürlich auch sagen, wie ihr den Film gefunden habt oder wie ihr unseren Podcast findet. Also wir freuen uns jedenfalls über Fragen und Zusendungen aller Art. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, eskapoden@kinofilme.com oder auf der Website einen Kommentar hinterlassen, kinofilme.com/eskapoden. Theoretisch haben wir noch irgendwo einen Twitter-Account, aber wie man vielleicht merkt, sind wir dem guten Elon nicht mehr ganz so wohlgewogen, deswegen sollten wir den eigentlich eh nicht mehr reaktivieren. Genau. Aber auf den Podcast-Plattformen sind wir. Ich überlege gerade, ob da irgendein Bösewicht dahinter hängt. Ich meine, Spotify ist jetzt auch nicht squeaky clean. Apple Podcast sind wir auch. Und ich glaube, letztes Mal haben wir eh über die analogen Möglichkeiten geredet, wie man seinen Podcast genießen kann. Spoiler, du müsstest ihn erst runterladen und dann auf eine... Wir sollten unseren Podcast auf Vinyl rausbringen, Jo. Für die Aussteiger da draußen. Wöchentlich. Ja, na egal. Jedenfalls, wir würden uns freuen über...
Wie viele Vinyls bräuchte man für eine Folge? Wahrscheinlich 4?
Ich weiß nicht. Naja, mit B-Seite gibt es ja schon ein bisschen mehr Platz, naja, oder?
Das sind 30. Naja, zumindest 2 brauchen wir mal pro Folge.
Das wird teuer. Aber ja. Okay. Müssen wir erst noch einen Patreon anstarten. Dann können wir uns das überlegen. Im 500-Euro-Tier gibt es dann eine.
Aber was man halt auch machen könnte, man könnte sich so ein Transkript oder so am... runterspeichern.
Achso, ich dachte auf die Haut tätowieren.
Auch das wäre möglich, so Mad Max-mäßig, damit das Wissen nicht verloren geht.
Ja, oder Memento-mäßig.
Ja.
Mhm. Für alle Leute, die rückwärts leben.
Gefällt mir besser. Ich hätte das eigentlich einfach gesagt, man druckt sich's aus.
Ja.
Dann kann man es quasi lesen als gute Nachtgeschichte.
Okay. Ja, das geht natürlich auch.
Aber ich finde deine Version eigentlich schöner.
Und dramatischer, oder?
Viel dramatischer. Und vor allem, wie viele Menschen braucht man für eine Folge? Wie viele Rücken?
Ja, stimmt. Ist dann die Frage, wie groß die Personen sind, gell? Und wie voluminös sozusagen. Ah, naja.
Apropos Größe, falls es dich interessiert.
Ich weiß nicht was, aber ja.
Der Logan Marshall Green, den ich unglaublich Tom Hardy-mäßig finde.
Oh, definitiv, ja.
Also ich finde, ich verstehe nicht, warum es in Hollywood so gleiche Menschen geben muss.
Ja.
Jedenfalls habe ich halt mit einer Arbeitskollegin drüber geredet, die ein bisschen schockiert, weil wie ich gesagt habe, dass Tom Hardy nicht so groß ist. Und Logan Marshall Green ist der größere Tom Hardy.
Nein!
Er ist nämlich 1,80 groß.
Wow. Und Tom Hardy, weißt du das auch?
Ich glaube 1,75.
Okay. Ja, ja, na, der ist definitiv, ich sage immer despektierlich, der Tom Hardy für Arme. Aber das ist natürlich sehr gemein dem Logan Marshall Green gegenüber. Also sagt ihm das bitte nicht, wie ich über ihn rede. Weil er hat das hier ganz wunderbar gemacht.
Ja, voll.
Ja. Ja, und wenn ihr uns sagen wollt, wie wunderbar wir den Podcast machen, sagt er, um einen Übergang zu finden, wir würden uns natürlich über Reviews freuen auf den vorher erwähnten Podcast-Plattformen. Also, wenn nicht, dann halt nicht. Dann könnt ihr uns auch irgendwie nur liken oder halt dort Abos dalassen. Oder auch natürlich konstruktives Feedback in irgendeiner Form. Wie gesagt, die Mailadresse haben wir auch.
Ja, oder halt, wenn ihr unsere beschriebenen Körper im Abo erhält, könnt ihr natürlich auch einen tätowieren und das Review auf diesem Weg zurückschicken.
Schickt uns ein Foto von dem Review, was ihr euch auf den Bauch tätowiert habt. Bitte. Genau. Ich wollte dich vorher noch fragen, Jo, weil wir ja nicht mehr auf Twitter sind, wo findet mich man dich denn sonst so im Internet? Du bist ja, glaube ich, auch auf Blue Sky noch, oder?
Ich bin auf Blue Sky und nehme mir immer vor, das mehr zu verwenden, aber ich bin einfach nicht ganz, ich check's nicht. Ich weiß nicht, wie man Leute erreicht, ich weiß nicht, wie man in Themen reinkommt, aber da bin ich durchaus offen für Tipps und Hilfe.
Also Blue Sky, kann ich das sagen, hat zumindest mittlerweile auch Hashtags. Also, und
die funktionieren gleich wie Hashtags überall sonst?
Ja, also wenn du so sagst, keine Ahnung, dein Thema ist jetzt
Upgrade,
Hashtag Upgrade. Ja genau, dann klickst du da drauf und dann findest du Themen, also findest du andere Posts mit dem Hashtag Upgrade.
Ja, dann werde ich einfach diese Folge mal verbluescyen und schauen, was passiert.
Weißt du auswendig, wie man dich findet?
Nein, natürlich nicht.
Moment, ich finde, du bist JJ Mai. Kann das sein?
Das wäre möglich.
Ja.
Ich nehme wirklich.
Nein, warte, du hast. Ach shit, jetzt habe ich. Ich glaube, das muss ich editieren. Du hast nämlich zwei Accounts. Ich habe den falschen gesagt.
Ja, warte, ich sag dir, welchen ich am Handy habe. Und ich weiß auch nicht mehr.
Der ist der andere. Soll ich den anderen auch noch vorlesen? JJ Mai
mit Punkt Psky. Social.
Okay, ist das eh der richtige?
Ja, das ist der aktuelle.
Passt, JJ Mai.
Über den anderen habe ich genauso wie über mein LinkedIn-Profil keine Kontrolle mehr. Okay.
Weiß gar nicht, was schlimmer ist.
Ich streite mit LinkedIn seit einer Woche rum und sie haben jetzt gefunden, ich soll ihnen eine notariell beglaubigte Ausweiskopie zuschicken. Und ich bin mir nicht sicher, wenn das LinkedIn wert ist.
Okay.
Na, aber rein theoretisch, das ist ein bisschen off-topic, aber das Foto, das ich auf LinkedIn habe, ist in der Arbeit gemacht worden. Und wir haben die Erlaubnis, das auf LinkedIn zu verwenden, nicht auf Facebook oder anderen Social Media, auf LinkedIn, solange es im Kontext dieses Arbeitgebers ist. Und angenommen, ich würde dort gekündigt oder kündigen und ich komme in mein LinkedIn nicht mehr rein, habe ich eigentlich nicht mehr das Recht, dieses Foto, das ich nicht mehr löschen kann.
Ui.
Also, ja.
Aber Jo, du hast immer ein Recht auf Löschung, oder? Wobei, du müsstest doch auch beweisen, dass du das bist. Du kannst ja nicht, ja. Wer anders sollte das begonnen, nicht löschen können?
Dass ich mich bei LinkedIn mit einer E-Mail-Adresse angemeldet habe, die es nicht mehr gibt.
Oh, na gut.
Und dementsprechend kann ich das Passwort nicht mehr zurücksetzen. Ja.
Schwierig. Schwierig. Wo waren wir? Bei Blue Sky, genau. Ich bin auch auf Blue Sky, @mojack, David Ort, also auch bei Twitter theoretisch noch. Ich habe es eingangs erwähnt, ich habe noch einen anderen Podcast, das ist der Lichtspielcast. Findet man auch auf kinofilme.com. Freue mich natürlich, wenn David reinhorcht. Und sonst war es das für heute. Wir verabschieden uns, hoffen, dass wir uns bald wieder hören.
Passt auf, dass die Sonne aufgeht.
Ich glaube, wenn früh morgens Investor ist, das war noch Zeiten. Jo. Aber jetzt kommt eine neue Game of Thrones Serie, gell?
Und ich habe House of Dragon Staffel 2 billig um 13 Euro bekommen.
Nice. Ja, genau. Also bis dahin, wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören. Passt auf und macht es gut. Baba.
Ciao.